Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, das Lichtwerden, das der Text hier für uns erwartet und uns aufgibt, als Wegweisung, unseren Glauben zu leben, wird nicht groß geschrieben, sondern klein. Wir sollen Licht werden, das heißt, das Licht Gottes, das zu uns kommt, durch uns leuchten lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Aber eben, das ist die Zielrichtung. Und damit wir das recht begreifen, möchte ich aus dem Jesaja Kapitel 10 noch einmal den 17. Vers dazu lesen, um zu wissen, was das Licht Gottes für uns bedeutet. Da steht in Jesaja 10, Vers 17, das Licht Israels wird ein Feuer sein und sein Heiliger, gemeint ist der Messias, wird eine Flamme sein und sie wird seine Dornen und Disteln anzünden und verzehren an einem Tag. Und damit hier klar wird, wer dieses Feuer ist, das Licht Israels lese ich aus dem Lukasevangelium, Kapitel 12, den 49. Vers. Da sagt Jesus von sich, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Damit ist eine Gottesoffenbarung uns mitgegeben, die unsere Trinität, die wir auf Vater, Sohn und Heiligen Geist beschränken, in ihrer personalen Existenz weit im Schatten lässt und uns eine andere Wegweisung gibt. Ich habe darum meine Predigt heute überschrieben, die Trinität der Gottesoffenbarung. Ich habe nämlich am Anfang des Jahres einen Kommentar gesucht über den Jesaja. Und da heißt es in der Botschaft des Alten Testamentes, dass die Theologen unserer Tage für das Jesaja-Buch drei Schreiber haben und das Buch also in drei Teile teilen. In seinem Versuch, diese drei Teile wieder zu einer Einheit zusammenzuführen, kommt er auf einige Texte von 24 bis 27, 28, die er als apokalyptische Texte einem vierten Schreiber zubilligt. Aber dann fasst er zusammen und sagt, es geht hier bei diesen prophetischen Berichten und Aussagen um das Reich Gottes, das da kommt und zukünftig ist. Und die Dreiteilung im Sinne der Trinität finde ich bestätigt bei Emil Brunner, wo ich nachgelesen habe, was er zu der Trinität sagt. Und er macht deutlich, dass es schwerfällt, die Personalität Gottes wahrzunehmen. Und wer könnte Gott beschreiben, wie er wirklich ist? Und er sagt dann und fügt hinzu, die Bibel ist nicht an der Person Gottes interessiert, sondern sie hat seine Heilsoffenbarung im Blick. Und das ist meine Ausrichtung heute. Wir sind auf die Heilsoffenbarung Gottes ausgerichtet, weil wir das Leben im Reiche Gottes suchen. Hier in dieser Welt muss der Mensch sterben. Und jeder Gottesglaube, in welcher Form auch immer, der sich auf die äußere Form beruft, wird den Tod nicht überwinden. So wie die Juden mit ihrem Priestertum im Tempel und in der Stiftshütte gescheitert sind und sterben, so wie sie Christus gekreuzigt haben, auf den sie eigentlich als den kommenden Messias, der das Heil bringt für Israel, gewartet haben, ihn dennoch töten, haben sie praktisch ihren Gott ermordet und leben seitdem im Holocaust. Wer Jesaja 42 liest, muss feststellen, dass der Holocaust eine Zulassung Gottes für Israel gewesen ist. Gott sagt, ich habe Israel in Brand gesteckt. Es war sicher eine Gnade, dass Hitler Israel nicht ausrotten konnte in seinen Gaskammern. Mit 12 Jahren hat er sich selbst das Leben genommen, weil er an seinen Ideen gescheitert ist. Aber 3 Jahre nach seinem Tod gibt es wieder einen Staat Israel. Und damit bekommt die Trinität Gottes eine neue Hoffnung in der Heilsoffenbarung durch Israel. Und das ist die Geschichte, um die es mir heute geht. Diese 3 Texte, die ich gelesen habe, zeigen sehr deutlich, dass das Heil Gottes für den Menschen ohne Gott nicht geben kann. Aber wer dieses Heil Gottes in der Ohnmacht, scheinbar in der Ohnmacht Gottes, in seiner eigenen Ohnmacht erlebt, weiß, dass er ohne Gott keine Zukunft hat. Denn Gott in seiner Liebe ist das Leben. Denn nur durch die Leidenschaft der Liebe Gottes kann neues Leben entstehen. So war auch in einem Kommentar in der 6. Lektion des 1. Quartals dieses Jahres der Satz zu lesen: Wir sind als gläubige Adventisten auf dem Weg in das Reich Gottes. Warum tragen wir eigentlich Trauerkleider und zeigen unsere Trauer auch durch unsere Taten? Wer Gott, der Vater der Liebe ist, in seiner Gottesoffenbarung nicht erkennt und zu ihm Ja sagen lernt, bleibt am Ende nicht nur ein Unwissender, er wird ein Heimatloser, weil er kein Zuhause mehr hat. Denn Gott, der Vater der Liebe, ist mit meinem Leben, das er mir gibt, auch mein Vater geworden. Und darum stelle ich die Frage: An welcher Front kämpfe ich, wenn Gott diese Erde geschaffen hat, um dem Luzifer, der aus dem Himmel vertrieben wurde, ihr könnt das in Offenbarung 12 nachlesen, damit der andere Morgenstern, der helle, der Erzengel Michael, den Teufel auf dieser Erde durch die Sünde des Menschen in seinem eigenen Tod überwinden will. Die Verbannung Luzifers auf diese Erde ist gewissermaßen das letzte Angebot an Luzifer, zu zeigen, was er kann. Denn es heißt am Anfang, der Geist Gottes schwebt über der Finsternis dieser Welt. Obwohl ja der Heilige Geist Symbol des Feuers und des Lichtes Gottes ist, warum ist dieses Feuer nicht sichtbar am Anfang der Schöpfung? Gott sagt gewissermaßen dem Luzifer, zeige, was du in deinem Freiheitsdrang für ein Leben schaffen kannst auf dieser Erde. Zeige es und ich will dir glauben. Luzifer bringt aber nichts zustande. Es bleibt finster. Gott dagegen braucht nur ein Wort zu sprechen. Es werde Licht. Und obwohl Sonne und Mond, die ja später am vierten Tage geschaffen werden, das Licht für die Erde bedeuten, beginnt in der Finsternis der Nacht dieser Welt das Licht der Liebe Gottes zu leuchten. Ich finde es schade, dass man sich auf der letzten Generalkonferenz mit der sechs Tage Gottes beschäftigt hat, der sechs Tage Schöpfung, um sie auf 24 Stunden pro Tag festzuschreiben. Aber der erste Schöpfungstag lässt sich nicht auf 24 Stunden begrenzen nach unserer Uhr, weil er nicht von der Sonne und der Erdumdrehung kommt, sondern vom Geist Gottes und von der Liebe Gottes, die eine andere Dimension hat, wo Gott sagt, bei mir sind 1000 Jahre wie ein Tag oder umgekehrt ein Tag wie 1000 Jahre. Warum lernen wir nicht, die Liebe Gottes als die Gottesoffenbarung zu suchen und uns an sie zu binden, dass wir Lichter werden in dieser Welt, durch die Gottes Liebe leuchten kann in der Versöhnung von Schuld und Sünde, um die Rückkehr zu ermöglichen in das Reich Gottes. Die Schöpferkraft in der Liebe, die Frucht des Geistes, sie macht aus der Finsternis das Licht und offenbart damit die Sünden der Freiheit, die in der Selbstständigkeit und Loslösung von Gott nur Verderben bringen kann, denn Gott hat sie nach Römer 2 dahingegeben zu tun, was nicht taucht. Und der Streit um alles, was mit Sexualität und Homosexualität zu tun hat, ist praktisch nur Scheinheiligkeit. Und jeder verbirgt sich hinter der Schuld des anderen mit seiner eigenen Schuld. Aber die Frage ist, wenn Licht und Finsternis diese Welt regieren, auf welcher Seite stehst du? Wo ist meine Heimat? Wo kämpfe ich? Für die Freiheit oder für die Liebe? Die Heilsgeschichte setzt mit Jesus Christus das Zeichen. Gott bindet sich durch Michael an die vergängliche Welt und lässt es zu, dass der Mensch verführt wird, von einer Frucht zu essen, die ihm den Tod beschert. Gott hätte es verhindern können. Aber er hat es nicht getan um seinetwillen, weil er kein Schwert benutzt, den Luzifer zu töten, sondern Gott will in seiner Liebe, in seinem eigenen Tod, den Luzifer in den ewigen Tod schicken, weil er offenbaren muss, dass er von der Liebe Gottes nichts hält und kein Vertrauen zu ihr hat gefunden. Christus ist der Schöpfer, so bezeugt es das Evangelium im Johannes, im ersten Kapitel, auch der Hebräerbrief in den ersten drei Versen. Christus schafft also die Zeit und den Ort, um den Menschen wieder das Heil zu bringen in der Auferstehung von den Toten. So wird der Mensch nach dem Paulustext aus 1. Korinther 9, Vers 4 zum Schauspiel in dieser Welt. Die Liebe Gottes in seinem eigenen Martyrium, im Zeugnis von der Liebe Gottes in den Tod zu gehen, um der Liebe Gottes in Christus das Zeichen der Versöhnung zu setzen. Damit ist der Mensch ein Waffenträger für die Allmacht des Gottessohnes, der als Messias stirbt und als Sohn Gottes, der in der Liebe lebt, auferstehen darf am dritten Tage und uns damit die Gewissheit gibt, auch wir werden auferstehen, wenn wir die Treue zur Liebe Gottes bewahren, indem wir uns jeden Tag neu und bedeute es unseren eigenen Tod, unser Leben in der Bindung zu Jesus Christus bekennen. Unser Tod ist die Voraussetzung für den Tod Jesu. Aber in diesem Tode am Kreuz überwindet Michael den Luzifer. Es heißt zwar in 1. Mose 3, Vers 15, sie sterben beide, sowohl der Schlangenbiss ist tödlich, als auch das Kopf zertreten. Aber Christus wusste, dass er, wenn er in der Liebe Gottes stirbt, auferstehen wird am dritten Tage, während Luzifer, wenn er stirbt, den ewigen Tod erleidet mit all denen, die auf seine Stimme hörten und ihm gefolgt sind. Der Kampf und der Bund Gottes beginnt mit dem Sündenfall. Und ich betone das ausdrücklich, warum Gott diesen Umweg über den Tod des Menschen zugelassen hat. Das ist keine Ohnmacht und keine Ungerechtigkeit, sondern es ist die Offenbarung der Liebe Gottes im Menschen. Was geschieht, nachdem Eva von der Frucht gegessen hat, von der Adam und Eva nicht essen sollten? Die Eva bietet dem Adam die Frucht an und sagt, schau, ich habe gegessen, ich lebe noch. Adam, der Sündlose, weiß, dass Eva sterben wird. Und was tut er? Er nimmt die Frucht aus ihrer Hand und isst, weil seine treue, unschuldige Liebe, die von Gott in seinem Herzen wohnt, nicht zulässt, Eva allein zu lassen. Und so wie dieser schwache Adam für seine Frau in den Tod geht, um sie zu retten, kann Christus, der zweite Adam, so wird er von Paulus genannt, in den Tod gehen, um den ersten Adam mit seiner Frau zu retten und mit ihm all die Menschen, die zur Liebe Gottes in Christus Ja sagen. Ein großer Umweg. Aber es ist der Heilsweg Gottes in seiner Liebe, der ohne Schwert töten kann, für die, die Freiheit suchen ohne Liebe. Es gibt ein zweites Bild, an dem wir Gottes Liebe im Sinne der Trinität festmachen können. Das ist die Erfahrung des Abraham. Gott verlangt von Abraham, seinen Sohn zu töten, den Gott ihm verheißen hat, damit er ein großes Volk bekommt in seiner Nachkommenschaft. Und Abraham in seinem Gehorsam, seinem Gott gegenüber, zweifelt nicht daran, dass Gott auch Tote auferwecken kann und ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Und das Wunder geschieht. Er wird daran gehindert, seinen Sohn zu töten. Aber die Bereitschaft, ihn zu opfern, im Namen des Herrn, der es fordert, gibt dem Vater im Himmel dem Gott Abrahams die Gewissheit, ich kann meinen Sohn für Abraham und seine Kinder opfern, in der Gewissheit, seine Nachkommen werden Söhne Gottes und Töchter Gottes werden und das Reich Gottes mit Leben füllen. Und damit ist die Knechtschaft, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, von Johannes, nicht gewollt. Er wollte einen König. Und als er von seinen Jüngern gefragt wird, was hältst du nun vom Messias, von dem du sagst, der eigentlich ein König sein sollte, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Da sagt er Johannes seinen Jüngern, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Und damit findet in Jesus Christus ein Wandel in meinem Leben statt. Wenn ich zu Christus Ja sage, beginnt für mich heute die Ewigkeit. Das ist Wahrheit und keine Idee von mir. Denn die Trinität Gottes bringt uns das Leben. Wer Christus hat, so endet das letzte Wort Johannes des Täufers, der hat das ewige Leben. Und jeden Sabbat, wenn ich herkomme, als Sünder Versöhnung in Christus zu suchen und zu finden, gehe ich als Versöhnter nach Hause und habe Ewigkeit im Herzen, in der Liebe Gottes. Und damit beginnt der dritte Schritt der Trinität in der Heilsoffenbarung Gottes für den Menschen sichtbar zu werden. 50 Tage nach dem Passafest in Ägypten war das Volk Israel am Sinai. Und hier schließt Gott mit Israel einen priesterlichen Bund. Wenn ihr meine Versöhnung, die ich euch schenke, in die Welt tragt, dass auch in Ägypten Versöhnung stattfindet und die Menschen dort lernen, die Sprache Kanaans zu sprechen, die Sprache der Liebe. Auf Jesaja 19 könnt ihr das nachlesen. Da sagt Israel Ja, und der Bund Gottes ist perfekt. Das Reich Gottes kann in der Hoffnung auf den kommenden Messias beginnen. Aber leider ist Israel bis heute dieses Priestertum für die Welt schuldig geblieben. Sie haben die Hilfe der Nachbarkönige von Norden bis zum Süden benutzt, um ihre eigene Existenz zu sichern, weil sie der Liebe Gottes und der Macht Gottes nicht mehr vertrauten. Aber das Leben aus dem Geist, als Christus starb, sagte er, es ist vollbracht. Und damit wiederholt sich die Sabbatruhe und die Bestätigung der Liebe Gottes in seinem Tod. Und er darf auferstehen für uns zum ewigen Leben. Er ist der Bräutigam. Wer sich an ihn bindet, braucht nicht mehr zu wählen wie Judas, was du tust, das tue bald, sondern er hat sich in Jesus Christus, dem Gebot Christi, der Liebe Gottes, verschrieben. Lest es bitte nach im Johannes Kapitel 15, Vers 9 bis 12 und Vers 17, wo Jesus zweimal sagt, haltet meine Gebote, indem ihr euch untereinander liebt. Und Vers 17 sagt er noch einmal, ich gebiete euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ich habe mir über diesen Bibelabschnitt in Johannes 15 den Text geschrieben. Das ist das Zeremonialgesetz des neuen Bundes. Und wir werden an diesem Priestertum in der Gemeinde und in der Welt schuldig, Wenn wir heute Kirche sein wollen, die wir doch eigentlich ein priesterliches Gemeindevolk sein sollen, wo jeder selbst in den Tod geht, um andere zu retten, wie Christus das für mich selber getan hat. Das Weltgericht, das wir so gerne mit der Drei-Engels-Botschaft verkündigen, ist genauso eine Fehlkonstruktion in der Bibelauslegung wie vieles andere, das wir noch zu korrigieren hätten. Aber das würde heute zu weit führen, alles aufzuzählen. Vielleicht habe ich die Gelegenheit, noch einmal über die Sabbatheiligung im Sinne der göttlichen Trinität etwas auszusagen, um dort eine Zusammenfassung zu bringen. Aber wer hier Matthäus 25 liest, das Kapitel vom letzten Gericht, von der Scheidung von Gut und Böse, wird feststellen, dass das Weltgericht die Hochzeit des Lammes ist. Wer Ja zu Christus sagt und ihn sich zum Bräutigam macht, der wird am Ende mitgehen, wie die 5 klugen Jungfrauen zur Hochzeit des Lammes. Und wo gehen die 5 Törichten hin? Sie gehen zu den Krämern, um Öl zu kaufen. Ich glaube, es gibt keine größere Sünde, als wenn die Gemeinde, die sich zum allgemeinen Priestertum bekennt, Öl verkaufen will und der Welt sagt, kommt zu uns, wir sind die letzte Gemeinde. Nein, meine Schwestern und Brüder, wir sind nicht die letzte Gemeinde. Die Gemeinde der Übrigen ist die Gemeinde, die von den Toten aufersteht zuerst, um mit der Hochzeit des Lammes die Ewigkeit zu beginnen in der Gottesgemeinschaft, wo Gott speisen wird, wie er damals Mose und die 70 Ältesten auf dem Sinai gespeist hat und Israel durfte zuschauen. So haben wir die Wahl. Wer mich liebt, sagt Jesus in Johannes 14, Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist ein Bild vom kommenden Zion. Das himmlische Jerusalem ist die Person Jesu Christi und ich habe Teil an dieser Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel und sie kommen zu uns und die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird unser Gott sein und wir werden seine Kinder und Könige sein auf Erden und mit ihm ewig leben. So lasst uns auf das Bald warten, wie die Braut auf die Rückkehr des Bräutigams, der mit ihr die Hochzeit feiern will. Gott segne euch. Amen.